Klein, aber hart.
Lalalala. So, alle da?
Alle da.
Lulu.
Alle da?
Lulu.
Ich sag Ihnen, hier sind alle gestört. Ja, herzlich willkommen hier bei unserem kleinen Podcast für die ganze Familie. Klein, aber hart an diesem Freitag. Wir zeichnen auf heute am 30. Juni mit der Christine, mit dem Micha.
Und mit dem André natürlich.
Und mit dem Ich, genau. Ja, wir kommen gerade aus der Sendung. Ich sag's gleich. Das heißt, wenn wir aus der Sendung kommen, sind wir immer ein bisschen durch den Wind. Morgensendung. Freitag ist auch immer ein bisschen ein blöder Tag, weil da steckt so die ganze Woche in den Knochen. Und das letzte Wochenende haben wir auch durchgearbeitet. Es ist halt gerade viel für Radioansager, die so in den Regionen unterwegs sind, ist das jetzt natürlich Hochsaison, ne? Wenn man, also die vielen Veranstaltungen meine ich eben, die vielen Termine außerhalb der Sendung auch noch. Und deswegen ist es halt schwierig, immer freitags so in der sechsten, siebten Stunde noch fit zu sein. Aber ich will mal nicht mich beklagen. Hat man Highlights heute in der Sendung irgendwie?
Nö.
Also alles wie immer.
Also mein Highlight war die Sportstunde, die Videos. Wir haben ja gerade so eine Aktion, ja, im Radio, wo wir quasi eine Radioschulstunde verschenken, und dann können sich die Klassen und Kinder bewerben und können sagen, okay, Sachunterricht mit unserem Radiohuhn oder
und
Sport.
Und der Christine, du bist ja praktisch Sachkundelehrerin. Ja,
Radiohuhn?
Radiohuhn, ja, die Bertha kommt mit. Meine Bertha kommt mit und das ist richtig schön, ein echtes Huhn im Klassenzimmer. Also das macht irre viel Spaß und ich war das letzte Mal bei einer zweiten Klasse, glaube ich. Ich glaube, es war eine zweite oder eine erste, weiß ich gar nicht mehr genau. Und die hatten wirklich noch nie ein Huhn angefasst. Und dann waren die haben ja auch noch so kleine niedliche Fingerchen. Und dann haben die so ganz vorsichtig so über die Federn und dann unten so den Lappen und die Füße. Fassen sich ja beim Huhn komisch an, wenn die das noch nie an. Also das wirklich macht richtig Spaß. Die wussten zum Beispiel auch gar nicht, dass es braune Eier gibt. Das hatten die gar nicht so auf dem Schirm. Also
von braunen Hühnern, ja? Oder wie ist das?
Nee, das sieht man an den Ohrläppchen.
Ach, an den Ohrläppchen.
Das hat nichts mit der Federfarbe zu tun.
Und das Spannende war ja, das Huhn hat dann live wirklich in der Stunde auch ein Ei gelegt.
Ernsthaft? Also erstmal, das Huhn so weit zu bekommen, dass das toll findet, dass es von Kindern angefasst wird, finde ich schon mal eine Leistung. Aber
das ist echt ein nettes Huhn. Also ob sie es toll findet, weiß ich nicht, aber die ist total nett und die hackt auch nicht. Und also Bertha ist eine Liebe. Ein Sussex-Huhn übrigens.
Aha, okay.
Aber die hast du dann auch so getimed, also wahrscheinlich, dass die 3 Tage lang nichts legen darf, damit es genau im Unterricht passiert.
Nein, ja? Die legt jeden Tag ein Ei. Die sind ja normalerweise bei mir im Garten halt im Stall und laufen rum. Also dürfen natürlich auch raus aus dem Stall, aber die Legenester sind im Stall drin. Und dann hole ich die, wenn dann die Schulstunde ansteht, hole ich die dann immer raus. Hab so einen kleinen wie so ein Katzenkäfig, so ein Transportkäfig. Da setzt die sich rein. Und die haben immer so gegen 11, haben die so Eierlegezeit bei mir irgendwie. Keine Ahnung, es ist immer so am Vormittag, ja, dass die
da sagt sich das Huhn, oh, das Ei drückt und
Dann
nach dem zweiten Kaffee wahrscheinlich.
Weißt du, wenn andere Kaffeepause machen in der Kantine, in der Firmenkantine, dann macht dieses Huhn ein Ei. Toll.
Ja, und ich hatte sie in dem Moment, also hätte ich auch nie gedacht, ich hatte sie in dem Moment, das war die erste Schulstunde, glaube ich, von dieser Staffel, hatte sie auf dem Schoß und plötzlich sagen die Kinder, ah, guck mal da ein Ei. Und ich habe das gar nicht gecheckt. Und dann hat die mir wirklich ins Kleid quasi ein Ei reingelegt.
Ins Kleid.
Ach, das ist doch ein Zaubertrick. Ja. Du machst das doch irgendwo, hast du das Ei vorher versteckt.
Nein, das kam wirklich. Aber was ich wollte ja über die Sportstunde sprechen vom André. War ich ja leider nicht mit. Das war eine dritte Klasse gestern.
Gestern, ja, richtig.
Und ich habe mir gerade die Videos angeguckt. Und die haben sich ja sowas von abgekocht. Ja. Also so, die haben so, wie heißt das? Ihr seid durch so einen Reifen irgendwie so komisch gesprungen. Und bei den Kleinen
geht das. Hula-Hoop-Reifen, richtig, genau. Genau, so durchspringen und laufen dabei. Ne?
Genau, bei den Kiddies sieht das und du wie so ein...
Ich bin ein Bewegungslegastheniker. Ich bin bekennender Bewegungslegastheniker und das war wirklich schwierig, so diese Staffelspiele. Wo ich gut war, das habe ich im Leben nicht für möglich gehalten, dass ich noch die Kletterstange hochkomme. Kennt ihr diese Kletterstange? Wo man so und wirklich ganz, war ich auch der Schnellste. Aber gut, das wusste ich wirklich nicht, dass ich das noch schaffe. Ich kenne es aus meiner Schulzeit, ist ja jetzt schon 10-12 Jahre her bei mir. Und es geht tatsächlich. Also, und zwar mit Turnschuhen. Ja, ich kann mich erinnern, dass wir in der Schule dann immer die Schuhe ausziehen durften, weil du mit bloßen Füßen da besser hochkommst.
Okay. Ja. Ich hatte nur ein bisschen Angst beim Runterrutschen. Das sah
das war komisch.
Gefährlich aus bei dir.
Ja, das, na klar. Ich hatte ja mal einen schweren Unfall, als Fußballer am Fußballtor, wo hinten so die Netze eingehängt werden mit den Haken hinten. Also es war früher so noch, da wo ich aufgewachsen bin, Sachsen-Anhalt, habe ich in der Jugendmannschaft gespielt bei Dynamo Köthen-Porst und war auch derjenige, der immer die Netze einhängen musste. Und ich war ja, damals bin ich ja heute auch noch nicht so groß, aber damals war ich halt noch kleiner und bin dann eben so praktisch, wie man an so einer Kletterstange hochklettert, bin ich den Pfosten hoch und wollte eben ganz oben letzten Haken das Netz einhaken, einhängen und habe dann den Halt verloren und bin praktisch an diesem Pfosten runtergerutscht, ne, wo die Haken da eben. Ne? Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man den Pfosten da so zwischen den Beinen hat, was da passiert. Das war nicht schön, hat aber auch keine wirklichen Auswirkungen dann später gehabt. Also hoffe ich mal. Aber es musste, also ich musste ins Krankenhaus und genäht werden und also so weiter. Und deswegen bin ich grundsätzlich sehr vorsichtig, wenn ich irgendwelche Stangen runterrutsche oder irgendwelche so Treppengeländer, macht mir auch gerne mal. Da bin ich getriggert.
Okay. Ja, die Christine damals. Bringt dafür zur Sportstunde das Huhn mit, dass da was gelegt wird. Bei dir besteht das Risiko, dass das von alleine kommt. Ja.
Naja. Wir halten quasi fest, wir sagen, wie es ist, die Vorhaut liegt in Kuhköten begraben.
Oh, Mann.
Naja, man muss es doch mal aussprechen. Du warst doch richtig im Krankenhaus damals.
Natürlich muss ich ins Krankenhaus damals, naja, ja. Aber ansonsten ist es jetzt nicht zurück. Also ich bin jetzt entsetzt. Ja,
aber muss es mal sagen, wie
also,
es ist.
Jedenfalls haben mich die Kinder besiegt gestern. Auch im Tauziehen habe ich keine Chance gehabt. Ja. Also na gut, gegen eine dritte Klasse. Ja, das waren jetzt 24 Kinder. Ich dachte, ich kann sie, aber ich habe sie nicht gehalten. Ja, das aber war sehr schön. Nochmal Chapeau.
Wenn die durch den Ring springen, die sind doch nochmal ein Eckchen kleiner als du. Also, dass du nicht durch den Hula-Hoop-Reifen so einfach durchkommst, ist doch logisch, oder?
Hat er eigentlich gerade gesagt, die sind doch nochmal ein Eckchen kleiner.
Das ist
die
mein Freund Michael. Vor allen Dingen sind wir eine Größe. Ne, obwohl, warte, ich bin 1,79.
Micha ist ein Stück größer.
Micha ist 1,81.
Ja, Entschuldigung, 1,81, also bitte. Das sind 2 Zentimeter, was sind denn? Ja gut, wenn man natürlich im Kuhköten 2 Zentimeter verloren hat, dann sind das die Entscheidungen.
Ja,
ne?
Vielleicht bin ich da auch ein bisschen geschrumpft dadurch, ja.
Ja,
ja und das ist ja unsere sportliche Expertise, die wir durchaus mitbringen. Das war für mich das Highlight heute Morgen, wenn ich das mal sagen darf. Da ging es um die Tour de France, die morgen beginnt. Also morgen ist der 1. Juli, wenn heute der 30. Juni ist. Und die Tour de France beginnt in Bilbao. Das war das Thema, ne? Also im Baskenland in Spanien, also nicht in Frankreich, aber das war wohl öfter der Fall. Und ich fand es sehr, sehr, sehr spannend, wie Michael Klein dann anfing, so seine Tour de France-Favoriten aufzuzählen. Ja, das ging, glaube ich, los bei Zinedine Zidane.
Ja. Absolut.
Über Mbappé und Pogba und ich glaube, der Tiefpunkt war Erling Haaland.
Beckenbauer, ich bin ein ganz großer Beckenbauer-Fan.
Ja,
der
ja,
hat damals ja also wirklich, ja, gab hinterher Skandale um ihn, aber damals war der ein ganz großer. Ja.
Aber ich glaube, Beckenbauer war noch die Friedensfahrt. Das war noch der Vorgänger von der Tour de France, glaube ich.
Die Friedensfahrt, das kenne ich gar nicht.
Friedensfahrt kennst du gar nicht?
Nee. Oh,
also stimmt, du bist ja in Nordrhein-Westfalen sozialisiert.
Also
das war hier im Osten ein großes Thema.
Ja.
Also die Tour de France ist Ostens praktisch.
Genau. Ja.
Ach, das ist also so, wie der Eurovision Song Contest im Westen war und der Intervision Song Contest im Osten.
Gab's das, Intervision?
Was?
Siehst du, das muss ich euch wieder erklären. Ne?
Ei, guck mal,
ja,
das gab's wirklich.
Das gab's wirklich, also in den östlichen Staaten, in den Staaten des Kommunismus, aber nicht so wahnsinnig erfolgreich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja.
Aber das ist also Tour de Frieden sozusagen, ja?
Die Tour Friedensfahrt, ja, Tour de Peace oder weiß nicht, wie man sagen würde. Tefe Schur war da der große Held, der jetzt inzwischen, ich weiß nicht, 92, 93 ist und vom Dach gefallen ist. Der hat zu Hause was gemacht im Dach und ist runtergefallen. Ich glaube, es war aber jetzt in Gänsefüßchen nur das Garagendach, was für einen 92-jährigen Mann natürlich trotzdem eine Herausforderung ist.
Allerdings.
So 3 Meter von einem Garagendach zu fallen. Gab eine Not-OP und der Arzt hat dann aber gesagt, das hätte dieser Mann nicht überlebt, diese Not-OP. Also jetzt weniger wegen der Verletzung. Weiß nicht, was genau passiert ist. Irgendwie, keine Ahnung, Rücken oder irgendwas. Das hätte er normalerweise nicht überlebt, weil man eben in dem Alter so eine Not-OP ganz schwierig wegsteckt, ja, der Körper. Aber weil der ein Leben lang so fit war und ist immer noch, der Tefe Schur, hat er das locker verkraftet, alles.
Wow, toll.
Tefe Schur. Tour, nee, nicht Tour de France, sondern Friedensfahrt.
Friedensfahrt. Mh.
Ja, das ist komisch, dass es da immer zwei, aber das war ja damals so die Zeit, das ist ja eine Zeit, wo wir jetzt gerade wieder hinkommen, wo die sich gegenseitig auch ausgeschlossen haben. Ja, da gab es ja Boykotts so und auch Olympischen Spiele und da ist der Westen nicht irgendwie nach Moskau und der Osten nicht in den Westen nach Atlanta oder wo das dann war. Gab es ja immer so diese, ne, wir boykottieren und fahren da nicht hin. Das war ein Thema, ein Aufregerthema für mich. Am Wochenende sind ja die Special Olympics in Berlin zu Ende gegangen. Das heißt also, die größten World Games für Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen. Und da bin ich zufällig, ehrlich gesagt, drüber gestolpert, dass dort, also auch dort bei diesem Sportereignis, die russischen Sportlerinnen und Sportler ausgeschlossen waren. Wo wir dann ein bisschen drüber diskutiert haben in der Sendung, dass die ja nur überhaupt nichts dafür können und die verstehen überhaupt nicht, worum es geht. Also ich meine, Menschen mit einer geistigen Behinderung, denen irgendwie begreiflich zu machen, dass sie dort nicht hinfahren dürfen, weil es irgendwie Krieg gibt. Und ich weiß nicht, ich glaube, die wissen gar nicht, dass es Russland gibt und dass es die Ukraine gibt und dass es den Westen gibt und den Osten. Und das fand ich sehr, sehr schade. Und da habe ich so vermutet, dass es jetzt eben wieder irgendwie, also dass wir darauf zusteuern, dass es wieder so zwei Systeme gibt irgendwann und die einen gehen nicht zu dem anderen und die anderen fahren nicht zu dem einen und dass wir dann irgendwann wieder ein, wie hieß das, Intervision oder?
Intervision
Song Contest. Ein Eurovision Song Contest und ein Intervision Song Contest haben werden irgendwann. Schade, ach, was schade ist, ne? Also großer Rückschritt.
Ich habe die Hoffnung, dass das nicht wieder 30 Jahre oder wie lange es war, Kalten Krieg gibt, dass das vielleicht ein bisschen schneller vorbeigeht. Ja.
Extrem, das war ja auch so ein Thema, dieser Putschversuch, also zumindest wurde es so gewertet, Putschversuch in Russland, ja, wo dieser Wagner-Chef, wie heißt er,
Prigozhin, ne?
Evgeny Prigozhin oder so, der versucht hat, mit seiner Armee auf Moskau zuzumarschieren und es dann doch irgendwie noch abgebogen wurde. Also die Welt produziert gerade sehr, sehr fruchtbaren Boden für sogenannte schwarze Schwäne. Ja, da haben wir auch, glaube ich, schon bei einem Podcast drüber gesprochen. Schwarze Schwäne, das heißt, das sind Ereignisse, von denen man überhaupt keine Ahnung hat, dass sie eintreten könnten. Also wo man, oder die man bewusst eigentlich ausschließt. Man sagt, nee, das kann nicht sein, ne? Das kommt von diesen weißen und schwarzen Schwänen. Also man hat lange Zeit geglaubt, dass es keine schwarzen Schwäne gibt und hat halt immer so gesagt, ne, es gibt weiße Schwäne und sonst nichts. Und dann plötzlich ist eben auch in Australien, glaube ich, zum ersten Mal entdeckt, vor ein paar hundert Jahren, zum ersten Mal ein schwarzer Schwan aufgetaucht. Und seitdem spricht man von diesem Phänomen, wenn Dinge passieren, mit denen überhaupt kein Mensch gerechnet hat, das sind die schwarzen Schwäne, wird wissenschaftlich untersucht. Ich hatte über das Buch gesprochen. Ich glaube, das heißt auch der schwarze Schwan?
Mhm.
Ich habe immer gesagt, der Libanese, den ich gerade lese. Tolles Buch. Ich glaube, es heißt der schwarze Schwan.
Zitierst du dich eigentlich selber?
Entschuldigung. Nee, ich kann mich nur erinnern, weil vor ein paar Wochen, es ist nur so ein bisschen, ich habe es verdrängt. Und der hat das sehr, sehr interessant aufgedröselt. Zum Teil allerdings ein bisschen sperrig, ein bisschen wissenschaftlich, dass man ein paar Sätze auch ein paar Mal lesen muss, ehe man sie versteht. Aber das fand ich eben total interessant, wie wenn die Welt normal funktioniert und alle so sich an bestimmte Spielregeln halten etc., dann ist die Wahrscheinlichkeit für schwarze Schwäne, also für Ereignisse, mit denen überhaupt keiner rechnet, ist diese Wahrscheinlichkeit relativ gering. Aber sobald man, er nennt das immer Extremistan, ne? Also sobald wir so in extreme Situationen kommen, die Welt in extreme Situationen, egal auf welchem Gebiet, ob das im Privatleben ist, ob das in der Wirtschaft ist, ob das in der Geopolitik ist, in der Außenpolitik und so weiter, also dann, also je extremer die Situation werden, umso größer ist eben auch die Gefahr oder die Wahrscheinlichkeit, dass solche schwarzen Schwäne entstehen. Also das ist jetzt keine Panikmache, aber es ist natürlich jetzt eine Situation, wo Dinge passieren können, die wir eigentlich alle ausschließen. Dass zum Beispiel eine Atombombe nochmal explodiert oder keine Ahnung, dass die Russen plötzlich vor Berlin stehen oder umgekehrt die Amis in Moskau einmarschen. Also solche Sachen, das sind jetzt solche Dinge, die halt wahrscheinlicher geworden sind als noch vor 2-3 Jahren. Das finde ich interessant. Aber gut, wie sind wir drauf gekommen? Ach so, wegen Intervision Song Contest, dass so diese Spaltung, dass es jetzt wieder so zwei Systeme gibt, ja, oder dass wir auf dem Weg sind, auf dem Weg von möglichen zwei Systemen, dass das zumindest jetzt nicht auszuschließen ist.
Und das von der Tour de France geradeaus.
Und das von der Tour de France. Da haben wir übrigens in dem Zusammenhang uns einen ziemlichen Fauxpas geleistet heute Morgen. Möchte es ja auch gleich nochmal aufklären für alle Podderinnen und Podder. Da ging es um Radwege. Und die Radwegbenutzungspflicht in Deutschland nach der Straßenverkehrsordnung, weil ich hatte gestern ein ganz merkwürdiges Erlebnis, man hat ja das Gefühl, dass die Leute auch immer dünnhäutiger werden, ja, so die Menschen. Und ich bin hinter einem Auto hergefahren, das wiederum nur so 25, 30 fahren konnte in der Stadt, weil vor ihm ein Radfahrer fuhr. Und dann kam eine Ampel, eine rote Ampel, blieben die stehen und der Autofahrer hat sich tierisch aufgeregt und hat diesen Fahrradfahrer zusammengebrüllt und dann brüllte dieser Fahrradfahrer zurück, er kann fahren, wo er will. Und also die sind sich fast an die Gurgel gegangen, die beiden. Ja. Und da hatten wir ja heute Morgen mich ja für mehr Gelassenheit plädiert.
Ja,
ja. Wir haben ja diesen alten Nietzsche-Satz rausgekramt. Warte mal, das Gute, wie war das? Das Gute fühlt sich immer so an, wie Kühe, die auf der Wiese liegen, irgendwie so sinngemäß. Mhm. War das so das Zitat?
Irgendwas war mit Kühen, das weiß ich irgendwas noch. War,
Kühe ja, und also, liegen. Also so diese Gelassenheit. Er hat dieses schöne Bild gemacht, gemalt. So, ne, wenn etwas Gutes, was gut ist, das sieht immer ein bisschen aus wie eine Kuh, die auf der Alm, auf der Wiese liegt und döst.
Ne,
und so ein bisschen vor sich hinkaut. Also Gelassenheit. Und das war der Aufhänger von dieser Geschichte. Und da kamen wir auf Radwege und Tour de France, hängt ja alles mit allem zusammen. Und ich hatte dann gesagt, dass man in Deutschland keine Radwegepflicht kennt. Ja, also dass der Radfahrer Benutzungspflicht, dass der Radfahrer halt fahren kann, wie es ihm gerade passt, und wenn er sich für die Straße entscheidet, dann ist das eben so. Und das war nicht ganz richtig, stimmt.
Ach, du hast doch recherchiert, dachte ich. Bitte? Hast du nicht noch nachgeschaut gehabt?
Ja, hat aber nur oberflächlich.
Nur oberflächlich. Ah. Also prinzipiell ist das schon so.
Ja, ja, ja. Es gibt direkt Verkehrszeichen und da, wo es Radwege gibt, stehen diese Verkehrszeichen auch wohl größtenteils, die anweisen, wenn ein Radweg da ist, muss man den auch benutzen.
Ja.
Weil die haben sich ja was dabei gedacht, dass die diese Radwege gebaut haben. Und deshalb ist es eigentlich schon so, dass man, also dass es diese Radwegbenutzungspflicht gibt, die wird durch Schilder extra angezeigt. Das ist so das kleine Häkchen. Diese Schilder stehen aber meistens. Wenn sie nicht stehen, muss man den nicht benutzen. Aber meistens stehen die Schilder da.
Ist aber auch kompliziert in Deutschland. Ich stand letztens auch wieder in so einer Parklücke drin. Da hingen ungelogen 7 Schilder über untereinander. Und das musst du dir durch mathematische Excel-Tabellen erschließen, zu welcher Uhrzeit jetzt was gilt. Wo ich dann auch denke, mein Gott, Leute, habt ihr sie noch alle? Also ich halte mich für einigermaßen durchschnittlich intelligent. Nicht überdurchschnittlich, aber durchschnittlich zumindest. Aber ich war völlig verzweifelt. Ich dachte immer, wie soll das Menschen gehen, die jetzt vielleicht noch weniger über die Straßenschilder wissen und über Logik? Siehst du, das ist deswegen, ja, fahrt auf dem Radweg.
So, also dann zurück zu Klein, aber hart. Ja, unser Podcast für kulturelle Orientierung, auch das ist ja ein Thema. Ja, Wochenrückblick und natürlich Diversität. Hat jemand ein Kulturereignis? Ha! Ich hab eins. Ja, kulturelles.
Jetzt fällt mir. Schieb mir doch einen Zettel rüber, dann würde ich dich. Frag mich mal nach kulturellen.
Das ist mir spontan untergekommen.
Du, André, hattest du ein kulturelles Ereignis diese Woche?
Ja, ich hatte eins. Was denn, André? Erzähl doch mal.
André, hast du vielleicht auch ein Erlebnis mit Radwegen oder sowas gehabt?
Nee, pass auf.
Wisst ihr, wie das, Entschuldigung, wie das klingt? Das ist wie früher, die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht noch an Herzblatt mit Rudi Carrell. Und dann hatte der da immer einen Kandidaten sitzen und dann fragt ihn, und was sind Ihre Hobbys? Fahren Sie zum Beispiel gerne Ski? Und dann sagt er, ja, ich bin ein passionierter Skifahrer. Und dann sagt er, und waren Sie schon mal in den USA? Und dann sagt er, ja, ich fahre jedes Jahr in die USA. Das sind diese lustigen, spontanen Fragen. André, hattest du denn ein kulturelles Ereignis diese Woche?
Ja, hatte ich. So, warte, und ich frage euch mal zurück, hat denn jemand schon einen Titel für unsere heutige Podcast-Folge? Ah, ich hab einen. Könnten wir den Podcast vielleicht nennen, es wird schlüpfrig? Weil das ist mein kulturelles Ereignis der Woche.
Es wurde schlüpfrig.
Nein, ich habe gelesen, Mann trägt wie das Lip. Und das finde ich ja total spannend.
Was
hat man
sonst getragen?
Na, der Mann hat eigentlich, also es gab die Slip-Phase, also jetzt, wir sind ja erst so in den 90ern groß geworden, Micha, ne? Sind wir jetzt mal ehrlich. So, das war die Zeit der Slips, ne? Der kleinen Slips so, ne? Was man eben so trägt.
Das ist ein Interpret. Warte, definiere einen kleinen Slip.
Ist so relativ klein, relativ eng, ne? Der Slip, so
okay.
Ne?
Sehr, also, sehr betont. Also ohne Bein. Und hinten aber schon, aber kein String.
Und dann kam kein String.
Also
Micha Klein würde ich das, dem Micha traue ich das zu, dass er so ein String-Typ ist, ja. Aber nie. Also ich habe das nie getragen.
Ich auch nicht.
Du auch? Ah, doch nicht. Ah, guck an.
Ich stelle mir das auch sehr unbequem vor.
String, weiß ich nicht. Das muss jetzt, ja, weiß nicht. Christine, trägst du String
immer
ab und zu? Immer. Ja. Und ist das unbequem?
Nö.
Nö, geht.
Ja. Okay.
Und es ist auch nicht so, dass man, wenn man sich aussieht, denkt, huch, der String ist weg. Ach nee, der ist nur.
Wie heißt denn das da hinten? Ist das das Rückholbändchen oder das String?
Das Bändchen?
Das Strippe.
Strippe. Okay. Einigen wir uns da auf den Fachbegriff Strippe.
Die Po-Strippe. Da hat man die Po-Strippe. Wir hatten ja eine Diskussion diese Woche. Also es ist lauter Geschichten aus der Sendung. Und zwar, wir haben morgens immer eine sogenannte Kaffeefrage. Unser Produzent.
Jetzt erzähl doch aber erstmal die Schlüppermeldung.
Ich muss auf Po. Pass auf, ich muss auf Po. Ja. Und der Produzent stellt uns eine Frage und wer die halt falsch beantwortet, die Frage, der muss Kaffee kochen fürs ganze Team. Deswegen heißt das Kaffeefrage. Und da ging es in dieser Woche um einen, also unter anderem, um einen großen europäischen Fluss, der nicht wie die meisten Flüsse von Ost nach West fließt, sondern von West nach Ost. So, von West nach Ost. Mhm. Und die richtige Antwort war Donau. Und da gab es dann auch ganz viele Nachrichten von Menschen, die uns zugehört haben und die gesagt haben, das stimmt gar nicht. Es gibt nicht nur die Donau als großen Fluss, sondern es ist auch der Po. Ja, so, jetzt sind wir schon wieder beim Stringtanker, genau. Ne, der Po. Und da ist nun die Frage, weil der Tim hatte ausdrücklich gesagt, welcher große europäische Fluss fließt von West nach Ost? Und da hat er dann zu Recht die Frage gestellt, ist der Po groß? Ja oder nein, es ist ein großer Po, also Fluss.
Da sind die Italiener aber schwer beleidigt, wenn du sagst, ihr Po wäre nicht groß genug.
Ich finde, es liegt auch im Auge des Betrachters. Ich finde, wir haben das heute Morgen ja dann auch sehr gut aufgelöst, weil wenn man zum Beispiel Tim war ja der Meinung, das ist ein kleiner Po quasi, also ein kleiner Fluss. Hm? Wenn man Tims Hände anschaut, sind die natürlich deutlich größer als jetzt deine.
Als meine Hände.
Also das, was für dich groß wirkt für den Tim gar nicht so groß.
Mhm. Ja. Ach so, wenn der Tim also seine Hände in den Po hält, dann Und die nicht groß werden.
Ja, an dem Po. Dann ist groß einfach was anderes.
Deswegen waren ja alle Mädchen früher, als wir so in der pubertären Petting-Phase waren, so in der Erforschungsphase, ja, so mit 17, also 18, heute. Wo man so.
Also ich wollte gerade nach dem Waren fragen.
Wo
Waren?
Man so ein bisschen rumgeknutscht hat und so mal ein bisschen, ne, und so das erste Mal so die Bluse aufgeknöpft. Und da waren die Menschen immer sehr, also die Mädchen immer sehr dankbar, dass ich so kleine Hände habe, weil dann wirkte das natürlich alles größer. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Also dann waren die immer happy.
Ne? Heutzutage ist jetzt umgedreht, ne?
Wie jetzt?
Naja, umso größer die Hände, umso kleiner wirkt ja mein Hintern. Also, ne, wenn ich jetzt mal so aus Frauensicht denke.
Hashtag MeToo, Hashtag MeToo.
Ja, deswegen der Po. Ist er groß oder klein? Das ist die Frage. Und ich glaube, wir haben es nicht abschließend klären können.
Es liegt im Auge des Betrachters.
Ja, ja. Aber wenn wir schon in der Fauxpas-Woche sind, dann habe ich ja auch noch ein Fauxpas, wo wir gerade bei den Unterhosen, bei der Leibwäsche waren. Das ist ein schönes Wort, Leibwäsche. Da hast du dir dann irgendwie erzählt, du trägst immer Boxershorts und ich habe doch dann.
Das ist ja jetzt der zweite Teil der Geschichte. 90er Jahre, diese engen. Also die Schlüpper, ne, so der klassische Schlüpper. So, als ich noch zur Schule gegangen bin, war ja noch so Feinripp und so, mit Eingriff zum Beispiel. Ne, da hatte man noch diesen Eingriff, kann ich mich erinnern, dann der Slip. Und dann kam wirklich in den 90ern die Boxershorts auf. Ja,
so, ja, aber da dachte ich immer, Boxershorts wären nur diese pludrigen, diese weiten, schlabberigen, die man auch vielleicht nachts anzieht zum Schlafen oder unter den Baggy Pants oder so. Aber nee, also das, was wir tragen, wir haben uns ja darauf geeinigt, wir haben diese mit dem gerade abgeschnittenen Bein. Also nicht dieser
Ausschnitt. Da hat man sofort ein Bild.
Vom Krabbeltisch, die billig Calvin Klein mit K, also mit Doppel-K, mit zweimal K.
Aus der Türkei.
Aus der Türkei zum Beispiel, ja, und richtig, das sind so die etwas engeren Boxershorts. Aber ich meine, sie heißen immer noch Boxershorts,
ich habe das nachgeguckt, ja, tatsächlich, ich lag da völlig daneben, die heißen auch Boxershorts. Das sind die Sport-Boxershorts wohl.
Das sind Sport-Boxershorts. Okay.
Ich wusste das auch nicht.
Ja, und die sind ja nun sehr, sehr verbreitet immer noch. Aber, und das ist die Meldung, und das ist mein kulturelles Ereignis der Woche, mein Kulturereignis der Woche, dass eben die Sport-Boxershorts beim Mann jetzt wieder abgelöst wird nach und nach vom Slip. Man trägt wieder Slip. Und ja, deswegen finde ich das sehr erstaunlich. Also jetzt, ich selbst kann mich noch nicht dafür erwärmen, ehrlich gesagt, aber es ist ja spannend. Ja? Was sagen die Frauen dazu? Also ist das wünschenswert oder eher nicht?
Wie jetzt, ob
Schlipper oder jetzt aus der Sicht, also ich weiß nicht,
das kann wofür, beides schön
für
sein.
Wen macht denn der Mann das? Für wen, also wenn eine Frau sich teure Unterwäsche kauft, dann ist das ja sicherlich irgendwie für ihren Freund, für ihren Mann oder?
Nee? Nein, für sich selbst? Ja, natürlich auch, aber es fühlt sich ja auch schön, selber schön an, wenn man schöne Unterwäsche trägt. Und meine Oma hat zum Beispiel immer gesagt, denke immer dran, wenn du irgendwo mal umfällst, kommt der Rettungssanitäter und der will ja auch mal was Hübsches sehen. Insofern hat die Oma immer gesagt, ordentliche Schlüpper, jetzt das nicht irgendwas.
Meine Mama immer mit den Zehennägeln gesagt. Immer schön auch aufpassen, dass die Füße schön verschnitten sind, weil es kann ja immer was passieren. Dann landest du im Krankenhaus und die Schwestern, dann hast du hässliche Füße.
Was ist das für ein Leben, wenn man nur plant für Unfälle und Katastrophen? Ja. Ne?
Stimmt allerdings.
Nein, aber schöne Unterwäsche hat man ja auch für sich. Also man fühlt sich ja, du ziehst dich ja auch schön an und fühlst dich besser, als wenn du jetzt irgendwie so schwubbelig durch.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, Micha, jetzt unter uns Männern, jetzt ohne irgendwie uns, also die Männlichkeit dissen zu wollen. Aber das mit der teuren und hübschen Unterwäsche, das ist doch eher ein Frauending. Gibt's Männer, die sich auch so teure Unterwäsche kaufen?
Ach, garantiert. So? Gibt's ganz viele. Ich stelle jetzt immer fest, also ich tendiere dann auch gerne so zu der. Also erstens lasse ich mir Unterwäsche gerne besorgen, weil ich mir immer viel zu lästig ist, da mich drum zu kümmern. Das zweite ist aber, dass dieser alte Spruch, wenn du billig kaufst, kaufst du halt doppelt und dreifach. Und lustigerweise bei mir gehen die immer auch alle zeitgleich kaputt. Dann hast du jeden Tag irgendwie, nimmst du eine aus der Schublade und denkst, oh, auch ein Loch drin. Und zack, und es ist nicht so, dass da Motten wären, sondern die fallen einfach irgendwann aus.
Das ist direkt irgendwie am Schritt da unten, ne?
Ja, genau.
Gehen die kaputt.
Da ist
ein Loch drin, richtig.
Bobelt ihr euch zwischen die Dehnung? Wieso ist denn da ein Loch?
Nee. Das ist der Spannungsbogen. Das ist die, wo eine Dehnungsfuge nötig wäre.
Ja. Ich glaube ja, dass das ist wie bei Apple, wie bei den Handys, also bei den iPhones und so weiter, dass sie ganz bewusst dort an dieser Stelle den Stoff ein bisschen dünner machen. Ja, dass die eher kaputt gehen, dass man also dann die billig Calvin Klein relativ schnell wieder ersetzen muss mit einer neuen. Deswegen sind die so billig.
Ja, oder
oben am. Und man sagt das ja den iPhones nach, dass die absichtlich irgendwie die Akkuleistung zum Beispiel jetzt manipulieren, dass man spätestens nach 2-3 Jahren ein neues Handy kaufen muss. Ja,
wobei ich glaube,
bei den Schlüppern machen die das auch. Also bei den Boxershorts.
Ja. Oder oben, also unten, entweder oder unten genau in der Mitte im Schritt, da gehen sie kaputt, oder oben am Bündchen, habe ich dann auch so Stellen. Ja. Wahrscheinlich, weil ich mit meinen scharfen, langen, ungepflegten Fingernägeln, weil mir niemand gesagt hat, dass irgendwann der Rettungssanitäter kommen könnte, das dann immer da oben einschneide oder so.
Jetzt mal schnell, weil Christine muss leider gleich weg. Jetzt mal schnell eine Frage. Ich finde das total diskriminierend. Oder ich habe einfach keine Ahnung. Jetzt, wenn ich an Frauenunterwäsche denke, ja, Victoria's Secret oder Triumph, was gibt's denn da noch für Läden? Hier, Hunke, Müller und
Trigema. So.
Was, die GEMA?
Trigema bestimmt doch auch.
Ja, aber gibt es denn solche klassischen Unterwäscheläden auch für Männer? Für Männerunterwäsche? Gibt es?
Schießer, nee. Feinripp.
Bitte was?
Schießer, Feinripp. Bruno Banani.
Bruno Banani.
Aussiebum.
Ja, stimmt.
Bruno Banani, stimmt, ja.
Was gibt's,
da gibt es keine Mädchen unter. Also, nee, glaube ich nicht, oder? Oder doch, die machen auch für Mädchen.
Die machen auch, also Calvin Klein, ja.
Ja, ja.
Banani, glaube ich,
okay,
auch.
Alles klar.
Sportlich.
Ja. Ja. Gut. Also du sagst, Männer sollten auch gute, also.
Was heißt gut? Also gut muss ja nicht teuer sein. Es muss halt einfach gut aussehen.
Also ich habe immer früher ja gern diese Marke getragen, die hat meine Mama mir immer besorgt. Hm. Da war hinten, also da sah man an dem Etikett, da stand immer Micha Klein drauf.
Achso, ich dachte Montag, Dienstag, Mittwoch.
Hat sie etikettiert. Ach, wie schön. Das ist ja niedlich.
Ja,
ja, ja. Deswegen, ich habe eben nicht so viel Erfahrung. Ich bin da wirklich ein bisschen naiv mit dieser Männerunterwäsche, weil bisher hatte ich halt durchaus immer das Erlebnis, dass sie mir einfach relativ schnell vom Leib gerissen wird. Und da komme ich ja dann auch, da kommt ja gar keiner dazu hinzugucken, was das ist.
Ja, aber ich habe das nicht so oft in meinem Leben gehabt, aber wenn es dann mal dazu kommt, dass man so überraschend, also wo man wirklich nicht vorher damit gerechnet hat, dass sich der Abend so entwickeln könnte. Ihr wisst, was ich meine. Okay. Dass man dann aber ausgerechnet dann hinterher denkt, ah, oh, warum hast du vorher nicht mal, heute hättest du doch mal die Schöne anziehen können.
Ja, das stimmt. Das ist blöde.
Ja. Na gut, aber ich habe das alles noch vor mir. Insofern danke für eure Tipps.
Ja, so. Wartet schon länger.
Ja, so, das war dein kulturelles Erlebnis der Woche, als wir
das
über Unterhosen.
Hast du ein paar neue Schlüpper geschenkt gekriegt? Oder wie bist du drauf gekommen?
Nachricht,
hast du Schlüpper verschenkt?
Nicht mal das, nein. Nee, aber diese Nachricht, dass sich Mode manchmal einfach ändert, das ist doch ein kulturelles Ereignis. Ja? Das ist jetzt wieder von der Boxershort, also von der, wie sagt Micha, von der Sport-Boxershort weggeht und wieder hin zum klassischen Slip.
Aber wir machen
ja engen Männerslip, wo man auch zeigt, was man hat.
Um es jetzt mal ganz ehrlich zu sagen, wir machen diesen Podcast ja eigentlich für dich, also so ein bisschen als Therapiestunde, natürlich, auch dass du Lebenshilfe bekommst. Und auf der anderen Seite natürlich, weil du ja diese wahnsinnige Fanbase hast, diese Crowd, die ja auch mitzieht. Du sagst ja, ihr geht ja auf Tour und seid als Radiomoderatorin bist immer draußen auf der Bühne. Also sprich, wir müssen mal wieder dazu aufrufen, das ist ja sehr eingeschlafen in den letzten Jahren, dass Menschen einfach wieder vorne in der ersten Reihe stehen und auch wieder Unterwäsche auf die Bühne werfen.
Oh, ja, sehr schön. Wir sammeln wie heißt das hier, diese Crowdfunding, was die jetzt immer machen? Wir sammeln Schlüpper für den André.
Ja, aber ich möchte die von Anfang der 90er Jahre. Also,
ach bitte, nein, du musst mal was Modernes, was Schönes bekommen. Also Mädels, Jungs, wer auch immer da vorne steht. Also geht nach vorne, das ist bei den Veranstaltungen, wo der André ist, ist das auch leichter möglich als bei anderen Konzerten. Da kommt man schon besser noch in die erste Reihe. Man müsste auch nicht so weit werfen. Und,
das ist gut. Also erste Gelegenheit bietet sich morgen. Ich bin morgen beim Sommerempfang des Dresdner Oberbürgermeisters, der Ansager. Also dann gerne, ne, wenn wir da vorne auf der Bühne stehen. Ist übrigens in der Galopprennbahn. Ja, also, und wenn Sie da zwei Rennpferde sehen, also mich und den Oberbürgermeister. Okay.
Klappergeule oder Hengste, das ist die Frage.
Wäre das die erste Gelegenheit zu werfen?
Ich sehe dich schon im Borat-Kostüm.
Ja,
man kann da ja auch kreativ werden, ne?
Was möchtest du denn geworfen bekommen? Also eher den String mal ausprobieren oder sowas mit Tigerprint? Ach,
ist mir
oder?
Ist mir
du nimmst
egal.
Alles,
also ja? So, ich glaube, die Christine muss uns jetzt verlassen.
Ich würde jetzt mal ganz kurz, weil ich habe nämlich ein Interview, jetzt haben wir uns wieder verplaudert.
Und das wäre die nächste Gelegenheit, weil Christine hat jetzt Telefon, wie sagen wir, Telco. Oder ist es ein Videocall?
Nein, ich rufe einfach bei der Stadt an.
Ach so, okay.
Wir telefonieren einfach ganz normal, genau. Wobei, da passen Schlüpper nicht, weil es geht um das internationale Märchenfilmfestival Fabulix. Eine ganz tolle Sache.
Unbedingt.
Und da dürfen wir die Eröffnung moderieren nächste Woche. Und da würde ich jetzt mal kurz die Absprache halten, ne? So ganz ohne Schlüpper und ihr macht hier weiter.
Okay, darf da auch geworfen werden?
Nein,
wenn da wir darf da auf der, nee, das ist so mit rotem Teppich und so. Ist das,
ja, da geht es ja auch um Märchen, das ist ja auch
was. War ganz wunderschön, tolles Festival.
Ja.
Und da kommt zum Beispiel auch hier drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Sie gibt es hier leider nicht mehr. Aber er, der Prinz.
Ja.
Wie heißt er denn? Václav Havel. Nee, Václav Havel.
Das wissen wir jetzt noch nicht. Wir kriegen ja jetzt erstmal das Briefing.
Richtig, genau.
Aber nächstes Mal wissen wir das dann.
Das wird ganz schön. Gut, Christine, was machen wir jetzt? Okay. Das hast du gar keine Frage.
Darf ich jetzt? Nein, du musst jetzt.
Okay, dann müssen wir jetzt ohne Christine weitermachen. Was machen
wir? Wir haben ja auch keinen gespielten Witz, oder? Haben wir einen?
Doch, ich habe.
Du hast einen?
Von der
Ariane?
Ariane, richtig.
Richtig, Ariane hat wieder einen geschickt.
Ja, aber es war wie beim. Warte, ich muss ins Handy gucken. Es war wie beim letzten Mal. Jetzt nicht wirklich so stark, aber sind wir schon beim gespielten Witz?
Weiß ich nicht, nee.
Weißt du noch? Nee, warte mal, wir können doch auch deinen Podcast noch mal ein bisschen bewerben. Du hast ja auch da eine schöne Reihe. So kleine Schmankerl, so unnützes Wissen. Sag nochmal, wie heißt es?
Das heißt kleine besondere Vorkommnisse.
Ja, worum geht's da diesmal?
Ich bin gerade, ich war selbst total erstaunt. Ich überrasche mich ja selbst da oftmals mit. Also ich habe natürlich viele Sachen so in den letzten Jahren gesammelt und immer gedacht, ach guck mal, ja, das müssen wir einfach mal weitererzählen. Und jetzt war eine Geschichte und da habe ich tatsächlich so ein bisschen die Umfrage gemacht, auch so in der Verwandtschaft und meine Eltern und so weiter. Und es hat wirklich von der Geschichte noch niemand vorher was gehört und das haut mich echt um, weil wir kennen ja alle diesen Riesenskandal der Hitler-Tagebücher. Das ist ja jetzt gerade auch genau, ziemlich genau 40 Jahre her. Also sprich, wo der Stern gesagt hat, hier, wir haben die Tagebücher von Adolf Hitler. Und das war ja alles komplett von vorne bis hinten gefälscht. Und das kam ja auch kurz danach. Das war eine Woche später. Da war schon klar, nee, es ist eine Fälschung. Die haben einfach nicht diese Woche noch abgewartet, bis die Ergebnisse da sind, sondern die wollten drucken.
So, hier Filmtipp, ja, weil wir ja auch immer mal Filmtipp. Unfassbar schön und originell. Was heißt originell, ja? Also wirklich sensationell gut verfilmt in dem alten Klassiker Stonk.
Ja.
Mit richtig. Götz George,
genau.
Mit Uwe Ochsenknecht. Ach so, die ganze Riege eigentlich so des deutschen Who is Who der Schauspielerei ist dort mit am Start, meine ich.
Ja.
Stonk.
Und
94 oder 95 entstanden.
Und die Geschichte, die ich da gefunden habe, die ist 35 Jahre vorher passiert, 1948.
Ha?
Und das ist im Prinzip genau der gleiche Skandal, allerdings nicht mit den Tagebüchern von Adolf Hitler, sondern mit Eva Hitler, die ja einen Tag vorher vor dem Tod, vor dem Selbstmord ihn geheiratet hat, also Eva Braun. Und es kam 1948 plötzlich die Tagebücher von ihr auf den Markt, wurden gedruckt von einem Münchner Boulevardblatt. Und auch da war es genau der gleiche Fall. Nach einer Woche war klar, es ist eine Fälschung, es gab eine einstweilige Verfügung. Und es stand wie bei den Hitler-Tagebüchern auch so ganz viel abstruser Kram drin. Also zum Beispiel, dass Hitler wollte, dass sie sich besonders gut eincremt. Und er hat ihr vorgeschrieben, was sie machen soll. Angeblich, und dass sie Wäsche aus Leder, also Unterwäsche aus Rehleder tragen soll und lauter solche Geschichten. Das war ja hinterher bei den Adolf Hitler-Tagebüchern auch so, dass man dachte, mein Gott, was, der hat ja einen an der Klatsche. Und so war das auch da. Und in dem Fall, dieser Skandal ist völlig vergessen inzwischen. Genau das gleiche Schema, genau das gleiche passiert 1948 und es war so, die hat sich wahrscheinlich, man hat es nie genau klären können, jemand ausgedacht und geschrieben, der nicht wie Konrad Kujau vorher völlig unbekannt war, sondern das war Louis Trenker. Der war ja Bergsteiger, Regisseur, Filmemacher, Schauspieler und zu der Zeit einer der bekanntesten Österreicher war ursprünglich überhaupt. Und höchstwahrscheinlich hat der diese Bücher gefälscht. Auf jeden Fall hat er sie an die Presse gegeben. Und war damals so ein ganz kurzer, kleiner, größerer Skandal und danach die Jahre wieder völlig vergessen.
Das ist ja spannend. Mhm. Guck mal an, was du alles weißt.
Hitler, seine Frau-Tagebücher.
Wo gräbst du denn solche Sachen aus auch mal?
Irgendwie fallen die mir immer in die Finger. Und also das ist wirklich, dass ich dann immer mir jahrelang merken musste, was war es denn? Ich fange inzwischen immer sofort, wenn ich was sehe, das an aufzuschreiben. Hm. Und es gibt so viele unglaubliche Dinge. Also ich habe jetzt gerade zum Beispiel, war letztens in Köln. Die Geschichte gibt es noch nicht im Podcast, die kommt demnächst irgendwann mal. Da haben die eine Römerstraße ausgegraben und versetzen müssen, weil dann eine Tiefgarage entstanden ist. Und dann haben sie sie wieder zusammengebaut, aber sie haben es nicht hingekriegt. Durch ganz blöde Fehler ist das die totale Huggelpiste. Also da wäre kein einziger Römer drüber gelaufen. Die hätten wahrscheinlich, wären die Baumeister hingerichtet worden, weil das die schlimmste aller Straßen ist. Und die liegt da jetzt in Köln rum als römische Originalstraße. Aber du kannst da nicht drüber laufen. Es ist nur krumm und schief.
Ach was.
Ja.
Ist ja spannend.
Weil sie eben moderne Baumeister irgendwann verlagert haben und es nicht geschafft haben, sie umzubauen.
Ja, okay. Also das lohnt sich da auch mal reinzuhören, ja? Können wir ein bisschen, ich habe mal die Werbe drüber.
Sehr gerne. Kleine besondere Vorkommnisse überall da, wo es Podcasts gibt.
Micha. Ja, haben wir noch ein besonderes Vorkommnis oder würden wir uns heute mal in aller Kürze verabschieden, weil es gibt ja jetzt nicht mal. Ach so, warte, ich wollte gucken, was die Ariane geschrieben hat.
Ja.
Warte. Das ist unsere Witzlieferantin, und sie schreibt wieder, Religionslehre erklärt den Schülern die Entstehung des Menschen und deshalb sind Adam und Eva unsere Vorfahren, sagt da der Religionslehrer. Und da meldet sich Max und sagt, meine Eltern sagen aber, wir stammen vom Affen ab. Und da sagt der Religionslehrer, wir reden ja aber nicht von deiner Familie. So.
Ja.
Ich habe den wahrscheinlich furchtbar schlecht
erzählt. Ich wollte gerade sagen, den musst du, wenn du den anders erzählst, dann...
Kannst du den ein bisschen besser erzählen noch, oder?
Machen wir es mit verteilten Rollen. Ja, also, naja, das wird jetzt kompliziert, bis wir erst das Drehbuch geschrieben haben.
Ja, aber du musst es dann ja beim nächsten Mal besser
machen. Du musst es anders betonen zum Schluss. Du musst diese, da muss eine Pause sein, aber mein Vater sagt, wir stammen von den Affen ab. Und dann guckt der Lehrer den an und sagt, Kevin, Jerome, Pascal, wir reden heute nicht über eure Familie. Sowas in der Art vielleicht.
Ja, richtig. Okay, alles klar. Also ich falle da mal noch ein bisschen dran.
Ja.
Wir hören uns ja bestimmt nächste Woche nochmal, so kurz vor dem Urlaub. Wir sind ja dann erstmal in der Sommerpause. Du warst jetzt in Barcelona übrigens.
Ja, aber wirklich.
Wie ist Barcelona im Sommer? Alle sagen, es ist so furchtbar heiß jetzt, so Spanien.
Tatsächlich. Und so. Ja, wir waren da, weil wir zu einer Hochzeit eingeladen waren, nebenan in Sitges. Und ursprünglicher Plan war, wir gucken uns auch mal länger Barcelona an, weil ich da immer mal hin wollte. Und dann hat sich das aber irgendwie nicht so ergeben. Und wir haben glücklicherweise vorher gesagt, zu der Jahreszeit ist sehr warm, lass das lieber mal irgendwann machen, wenn es angenehmer ist. Das war die goldrichtigste Entscheidung, weil es war wirklich extrem drückend warm.
Ja,
und das, was ich gesehen habe, wir sind so ein paar Stündchen durch Barcelona gelaufen, so ein bisschen durch den Altstadtbereich, fand ich total toll. Also hat mir echt super gut gefallen. Eine interessante, spannende Stadt. Und dann waren wir aber da Richtung Hochzeitslocation. Aber auch Sitges fand ich, also dafür, dass es so ein Touristenort ist, einen der angenehmeren, der schöneren. Mhm.
Ich hatte in Barcelona mal ein ganz außergewöhnliches Erlebnis, weil wir waren da, ich meine, es war 2021, also mitten in der Corona-Pandemie, und da gab es mal so ein kurzes Zeitfenster im Sommer, wo die wirklich gesagt haben, okay, jetzt dürfen die Urlauber kommen und auch ohne größere Auflagen, fliegen war irgendwie schwieriger, man muss auch immer einen Test irgendwie dabei haben, also man konnte jedenfalls fahren, und da war es relativ leer. So an den Küsten oder an der Küste der Costa Brava, und da stand auch ein Barcelona-Ausflug auf dem Programm, und das fand ich total interessant, was wahrscheinlich unter normalen Umständen gar nicht geht, sich dort nämlich ein Fahrrad auszuleihen und dann mit dem Fahrrad durch relativ ruhige Straßen einmal komplett durch Barcelona zu radeln, bis hin runter dann so die ganze Strandpromenade und so weiter, was alles total leer war, unbegangen, unbefahren, und das war, ja, würde ich mal sagen, ein außergewöhnliches Erlebnis, so die Rambla und so weiter, weil es waren einfach keine Touristen in der Stadt.
Mhm, damals. Das kann ich mir vorstellen.
Das war spannend.
Ja, es war jetzt ordentlich voll, also das muss man schon sagen.
Ja,
und ich fand aber wieder was Neues gelernt, weil wir kamen vom Flughafen, hatten dann ja eben diese paar Stunden, bis wir dann rübergefahren sind nach Sitges, und dann hast du ja deinen Koffer dabei und musst immer überlegen, wo bringe ich den jetzt unter, und so... Meine alte Denke war von früher, dann musst du zum Bahnhof und da gibt's die Schließfächer. Und dann habe ich wirklich rumgegoogelt, und natürlich gibt es inzwischen auch ganz viele so kleine Locker-Shops, wo du dann deinen Koffer für 8 € oder sowas den Tag unterbringen kannst. Aber dann habe ich auch einen neuen Service entdeckt, und das jetzt für alle, die auch mal vor dem Problem stehen. Du kannst per Internet dich einbuchen bei fast allen Hotels. Bei ganz vielen Hotels und buchst dann da für, ich glaube, 5 € oder sowas. Und dann gehst du anschließend in das Hotel und kannst da deinen Koffer abgeben. Und die machen das dann mit und sagen, ja, okay. Also es ist nicht so, du bist ja nicht Gast in dem Hotel, sondern du kannst einfach nur deinen Koffer
abgeben. Ach, du musst nicht Gast sein.
Nee, du musst nicht Gast sein in dem Fall. Du kannst das als Service einfach buchen, gibst deinen Koffer ab und holst ihn später wieder ab. Und dann konnten wir also ohne Koffer durch die Stadt laufen. Finde ich, kannte ich vorher noch nicht, schon wieder was gelernt.
Kannte ich auch nicht. Okay. Nee. Also, na gut, die haben ja eh ihre Kofferräume. Ne?
Genau. Und die meisten sind immer, wenn ich dann da stehe und du hast eine frühe Abreise oder eine späte Abreise und sag dann, ja, kann ich den Koffer noch da lassen? Dann gucken die immer so ein bisschen verkniffen, weil diese Räume immer so winzig sind und sie da alles dann überfüllt drin haben. Aber sie müssen das ja irgendwie anbieten. Aber ich wusste nicht, dass du das extern auch noch reinbuchen kannst. Also das fand ich
großartig. Ja, okay. Ja, wie gesagt, also Barcelona steht für mich dann auch auf dem Plan.
Mhm.
Jetzt im Sommer. Vorher geht's ja dann nächste Woche. Wir müssen gucken, dass wir nächste Woche noch, also schon alleine wegen dem gespielten Witz, dass wir nächste Woche nochmal eine Folge machen. Vorher geht's dann Ende der Woche, am Freitag geht's nach Montagnola. Montagnola. Im Tessin in der Schweiz. Da hat der Hermann Hesse gelebt. Und das ist irgendwie oberhalb des Luganer Sees, und ach, das muss eine traumschöne Gegend sein. Ich war noch nie da, wollte immer schon hin. Da mache ich aber nur so 2-3 Tage und dann geht's weiter nach Zermatt. Da wollte ich auch immer schon mal hin. Also mit dem Auto alles, ne? Also ganz, ganz gemütlich. Zermatt ist ja dann autofrei, wollte ich mal kennenlernen. Eigentlich mal zum Wintersport, aber sage ich alles, kannst du gar nicht bezahlen und so weiter. Jetzt ist das total preisgünstig dort, ja, wenn du dich da jetzt tummelst. Also direkt unterhalb vom Matterhorn kriegst du auch recht günstige Hotels. Wichtig ist, für alle, die es mal machen wollen, bucht mit Halbpension in der Schweiz, weil Schweiz ist irre teuer. Alles, ja, was so Essen, Trinken betrifft, ja, wenn du da anfängst, dein Frühstück selber zu kaufen oder Abendessen zu gehen oder das ist wohl relativ preisintensiv. Deswegen macht es immer Sinn, wenn man in der Schweiz irgendwie eine Pension oder ein Hotel bucht. Am besten Halbpension, dass man Frühstück, Abendessen so drin hat und dann ist man da relativ kostengünstig dabei.
Ja, ja, sonst Schweiz, Pizza, Margherita gerne mal Richtung 18 Franken, also sprich 18 Mark oder so. Ne?
Ja, 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 ja. Spaghetti, so ganz einfaches Spaghetti-Gericht, so irgendwie 25, 30 ja. Euro. Ja, also schön, bist, ne? Bist du ganz schnell dabei. Ja, und von dort geht's dann weiter über Freiberg im Breisgau, geht's dann weiter nach Barcelona. Genau.
Ach, schön.
Also, mal, ja, fast so eine kleine Europatour.
Warst du schon mal in Freiburg?
Ja, ja, gut. Ja, ich war vor vielen Jahren mal da. Ansonsten kenne ich es eher vom Durchfahren.
Ah, ja.
Ja, also ich fand's, Freiburg ist links von der Autobahn, ne?
Wenn du von Norden, ich komme ja immer von Norden runter.
So, ja, ja, okay.
Beim ersten Mal, ich habe das jahrelang, ja, wollte ich immer dahin, weil die ja diese kleinen Bächlein da haben, die da durchlaufen. Ich habe immer Bilder gesehen, fand das total schön. Und als ich das erste Mal ankam, war es so ein bisschen grau und regnerisch und wir liefen durch so eine 60er-Jahre-Passage da auf den Platz drauf. Das war so hässlich. Aber hinterher habe ich mich so ein bisschen in die Stadt verguckt. Also ich mag die ganz, okay, gerne, ja.
Also lohnt sich dort mal anzuhalten.
Ja, auf jeden Fall. Und dann war ein Restaurant, was war das? Wie hieß das? Irgendwas zum Löwen oder so ähnlich. Also so, ich sag mal, gut bürgerliche Küche. Und ja, da hängen um dich herum, das ist so ein bisschen wie, es hat so ein bisschen was wie die Katakomben in Paris. Okay. Also da, wo die ganzen Knochen gestapelt sind. Weil da hängen, ja, an den Wänden überall die Autogramme von Tony Marshall, Dieter Thomas Heck. Ja. Und also alle, die leider nicht mehr unter uns weilen. Also es hat so ein bisschen, okay, bisschen was Morbides.
Ja, es ist zum Löwen. Obwohl da unten in der Gegend heißt doch alles zum Hirschen, glaube ich. Heißt das nicht zum Hirschen?
Kann auch zum Hirschen.
Schwarzwald, ja, die Gegend? Zum Hirschen. Naja, ist egal.
Aber es also war lecker.
Ich werd dir berichten.
Ja,
Michael, ja. Meine kleine Europatour. Aber vorher hören wir uns nochmal.
Sehr gerne. Machen wir
auch. Im Radio sowieso. Mhm. Gerne.
Und ansonsten nächste Woche vielleicht nochmal Podcast, ne?
Ja, okay. Also, Micha, bis dahin, pass auf dich auf.
Ja, pass auf die Christine auf, dass die wieder zurückkommt, ne?
Ja, richtig, ja, genau. Und dann können wir dir erzählen, wie das Märchenfilmfestival.
Ich bin gespannt.
Zum Beispiel. Ja. Ja? Und wie das gelaufen ist mit den Schlüppern. Wie viel zusammenkommt so in einer Woche?
Ich bin sehr gespannt. Wir haben ja, okay, ungefähr, wir haben die gleiche Größe ungefähr, ne?
Ja, also, ja, genau.
Du könntest notfalls, wenn es zu viel wird, gibst du mir was ab.
Ja, mache ich. Okay. Ja. Also, Micha, dann schöne Restwoche und wir hören uns im Radio.
Sehr gerne. Oder bis dann.
Nächste Woche hier.
Ja, bis dann. Tschüss. Ciao.